Wir fahren weiter in Johannes 16, Abvers 9, aber ich lese des Zusammenhangs wegen bereits ab Vers 8. Und wenn er, es geht um den Heiligen Geist, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist gibt dieser Welt, die den Herrn schon gehasst hat, wie wir gesehen haben, und auch seine Jünger hasst, eine wunderbare Chance. Eben, weil Gott diese Welt geliebt hat und seinen einzigen Sohn gegeben hat, bekommt diese Welt auch eine besondere Chance, wenn der Heilige Geist am Pfingsttag kommen sollte. Und wir haben gelesen in Vers 8, der Heilige Geist wird die Welt überführen. Ich habe schon erklärt, das ist das Wort, das man auch braucht für einen Angeklagten, der mit Fakten von seiner Schuld überführt wird, sodass er einfach zugeben muss. Die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dann erklärt der Herr auch gleich, was das bedeutet. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das heißt, der Heilige Geist wird die Welt davon überführen, dass das eine Sünde ist, wenn man Jesus Christus, den Erlöser, ablehnt. Und wie sich das ausgewirkt hat, an einem konkreten Beispiel, Apostelgeschichte 2 ist eben Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes. Er kam in diese Welt, um in den Erlösten zu wohnen. Petrus predigt, und das ausgerechnet eben am Pfingsttag, das ist das jüdische Fest Shavuot, das Wochenfest, das wir in 3. Mose 23 deutlich beschrieben finden. Und bei diesem Fest handelt es sich um ein Fest, wo Juden aus dem ganzen Land gemäß der Tora nach Jerusalem kommen mussten. Und das Pfingstfest war ja im Juni. Also Shavuot fällt auf Anfangs Juni. So. Und das verschiebt sich ja von Jahr zu Jahr ein bisschen. Aber das ist die Region. Anfangs Juni. Und das war die idealste Zeit, um zu reisen auf dem Mittelmeer. Die Römer haben ja einen unglaublich ausgebauten Schiffsverkehr in Fahrt gesetzt auf dem Mittelmeer. Und so war das eben den vielen Auslandjuden gut möglich, gerade für das Pfingstfest nach Jerusalem zu kommen. Viel besser als Passafest oder das Laubhüttenfest im Herbst. Und darum musste man mit den meisten Pilgern rechnen an Pfingsten. Und das war der entscheidende Tag. Und es war ja so, um 9 Uhr morgens wurden die Tempeltüren für das Volk geöffnet. Und da kamen sie zu. Zehntausenden, um nicht zu sagen Hunderttausenden. Und dann geschah das Wunder der Sprachenrede. Die Jünger sprachen in wirklichen, existierenden Sprachen, die sie vorher nie gelernt haben. Und das war so überwältigend, gerade für diese Juden, die eben in ausländischen Sprachen beheimatet waren. Und sie realisierten, das ist Gottes Hand. Und Petrus predigt dann zu diesen Volksmengen, muss man sich konkret vorstellen, die waren gerade auf dem Weg zum Tempel. Und er predigt und erklärt, Jesus Christus, ein Mann von Gott, vor euch bestätigt durch mächtige Taten, Wunder und Zeichen, das haben wir heute auch schon gelesen, Apostelgeschichte 2,22. Und er sagt, ihr habt ihn durch die Hand von Gesetzlosen Damit meint er die römischen Soldaten, die den Herrn ans Kreuz genagelt haben. Durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Diesen hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Und der Heilige Geist hat so gewirkt an den Menschen, dass 3000 an diesem Tag zum Glauben kamen und überführt wurden von Sünde. Er war doch der Messias, auch wenn unsere Führer gesagt haben, er soll gekreuzigt werden, er ist ein Verführer, er muss weg. Er war der Messias. Sie wurden überführt. Und wir lesen noch einmal, heute auch schon gelesen, Apostelgeschichte 2, 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Die waren überführt von der Sünde, dass sie eben vorher nicht an den Messias geglaubt haben. Und dann sagt der Jesus als Punkt 2, der Heilige Geist wird die Welt überführen von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater hingehe. Man muss sich das vorstellen. Der oberste Gerichtshof Israels, ein Gremium von 71 Männern, an der Spitze jeweils der Hohepriester. Und die haben beschlossen, Jesus ist nicht der Messias. Er ist ein Verführer. Er muss sterben. Und er starb. Am dritten Tag ist er aufgestanden und lebte. Und die Jünger sagen, wir haben ihn gesehen. Gott hat die Wehen des Todes aufgelöst. Und zwar, Vers 24, in Apostelgeschichte 2, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehe des Todes aufgelöst hatte. Wie es denn nicht möglich war, dass er von ihnen festgehalten wurde. Denn David sagt über ihn, und dann zitiert er aus Psalm 16, wo der Psalmist sagt, du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, Vers 27, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Und dann erklärt Petrus mit großer Freimütigkeit, der Patriarch David hat diesen Psalm geschrieben. Aber er schreibt nicht von sich. Denn damals konnte man ja noch zu dem Friedhof in der Davidstadt hinuntergehen. Man sieht den auch heute noch, aber der wurde eben im Jahr 135 von Hadrian zerstört und zu einem Steinbruch umgearbeitet. Man sieht immer noch Grabeshöhlen, aber damals im Jahr 32 war das alles noch intakt und man wusste ganz genau, wo das Grab ist von König David. Denn wir lesen ja immer wieder in Könige und Chroniker von den verschiedenen Königen, die in der Davidstadt begraben worden sind. Das ist der Südabhang des Tempelberges. Da wurden sie begraben und er sagt, sein Grab ist unter uns bis heute. Und man konnte hingehen und schauen, da sind die Gebeine von David. Und er hat die Verwesung gesehen. Also er sprach nicht von sich selber. Und Petrus sagt, aber weil er ein Prophet war, hat er von der Auferstehung des Messias gesprochen. Dass er nicht verwesen würde im Grab. Und dass seine Seele eben nicht im Totenreich zurückgelassen werden wird, sondern wird auferstehen. Jetzt muss man sich vorstellen, was wäre, wenn irgendjemand in der heutigen Zeit, der angeklagt wird, ein ganz schweres Verbrechen begangen zu haben. Und er wird, sagen wir in Amerika, hingerichtet. Und ein paar Tage später läuft er wieder herum. Das ist ein Schock für ganz Amerika. Ja, aber warum lebt er wieder? Wir haben ihn getötet, weil er ein ganz schlimmer, so hat man das jedenfalls gesagt, Verbrecher war. Und das stellt ja gerade die Gerechtigkeit dieses Gerichtsentscheides Todesstrafe in Frage. Ja, aber genau so war das. Die Jünger konnten sagen, jawohl, er ist auferstanden, das Grab ist leer. Und da waren ja vier Wachen der Römer, also 16 Personen, eingesetzt, Und er ist auferstanden und die konnten das nicht verhindern. Das war ein Schock und das stellte die Gerechtigkeit des Sanhedrins in Frage und belegte, dass der Herr Jesus gerecht ist. Er ist der Messias. Er ist nicht ein Verführer. Und darum wird der Heilige Geist, heißt es hier, eben überführen von Gerechtigkeit. Und der Herr erklärt Gerechtigkeit, weil ich zum Vater hingehe. Also weil er aus den Toten wieder auferstehen sollte und dann 40 Tage später in den Himmel, vom Ölberg in den Himmel fahren. Da wurde er gewissermaßen als gerecht, klar, offenbar, und der Gerichtshof wurde als Gerichtshof offenbar, der einen Justizmord begangen hat. So sagt man das, wenn ein Gericht eben jemanden tötet zu Unrecht. Und der dritte Punkt ist von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also der Heilige Geist sollte dann auch mit der Evangeliumsverkündigung eben klar machen, dass jetzt Satans Macht, dieser Fürst der Welt, der die Gewalt des Todes hatte, dass er besiegt worden ist. In Hebräer 2 heißt es, dass der Herr Jesus am Kreuz den Teufel zunichte gemacht hat. Und zwar wird dort gesagt, den Teufel, der die Macht des Todes hatte, jetzt nicht mehr. Und so wurde der Teufel eben besiegt. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Jetzt haben wir hier also noch eine dritte Stelle, wo dieser Name Fürst dieser Welt vorkommt. Johannes 12, 31, 14, 30 und hier. Und was wir hier auch noch lernen, ist Folgendes. Der Heilige Geist bewirkt, dass Menschen errettet werden können und sich bekehren können. In Römer 3, Vers 11 heißt es ganz grundsätzlich in Bezug auf die Menschheit, da ist keiner, der Gott suche. Wir wären nie auf die Idee gekommen, den Herrn zu suchen. Aber wenn man so sein Leben zurückschaut, manche können sagen, ja, ich bin in einem ungläubigen Elternhaus aufgewachsen, aber schon als Kind habe ich mich irgendwie gefragt, die Frage nach Gott gehabt und wollte Dinge wissen. Meine Eltern konnten mir keine Antwort geben, aber woher kommt das? Das ist das Wirken des Heiligen Geistes an den Herzen. Und wir kämen nie von uns aus auf die Idee, aber der Heilige Geist bewirkt das. Und dieses Wirken wird hier verheißen für die Welt. Er wird die Welt überführen, nicht nur einen gewissen Teil. Oder die, die dann einmal tatsächlich zur Bekehrung kommen würden, sondern die Welt. Er wirkt. Und dann kann man hier noch ergänzen, der Herr Jesus hat in Johannes 6 Folgendes gesagt über den Vater. Und zwar in Johannes 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Nun, das bedeutet nicht, dass Gott eben nur gewisse Menschen zieht und die anderen halt nicht und darum können sie nicht zu ihm kommen. Nein, die Aussage ist die, dass der Vater die Menschen zieht. Und wenn er das nicht tun würde, könnte gar kein Mensch errettet werden. Eben weil wir würden Gott von uns aus nicht suchen. Aber wir sehen hier in der Errettung wirkt der Heilige Geist, indem er die Welt überführt und der Vater zieht Menschen zu sich. Und das müssen wir noch ergänzen mit Lukas 19, Vers 10. Das ist die Geschichte von Zachäus. Ein Mann, der sehr viel auf dem Kerbholz hatte, aber er wurde errettet durch den Herrn. Und zwar ging der Herr zu ihm auf Besuch nach Hause in Jericho. Und da lesen wir in Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und jetzt wird klar, dass der dreieine Gott wirksam ist in der Bekehrung und Rettung eines Menschen. Der Heilige Geist überführt, der Vater zieht und der Sohn sucht. Er sucht das verlorene Schaf. Ah, und damit sind wir schon bei Lukas 15. Lukas 15. Das Erstaunliche ist dort, der Herr Jesus erzählt da ein Gleichnis. Lukas 15, Vers 3. Nachdem über ihn gemurrt worden war, im negativen Sinn, wurde gesagt, dieser nimmt Sünder auf. Ha, glücklicherweise. Wo wären wir sonst? Aber das ist ein Vorwurf. Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Und dann Vers 3. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis. Und dann kommt das Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Und gleich im Anschluss das Gleichnis von der verlorenen Drachme, die mit einer Lampe gefunden wird. Und dann das Gleichnis vom verlorenen Sohn, auf den der Vater gewartet hat, bis er endlich kommt und ihn in die Arme schließen kann. Aber das Erstaunliche ist, es steht hier nur, er sagte ihnen dieses Gleichnis und dann kommen diese drei Gleichnisse. Aber weil hier steht, dieses Gleichnis, macht das klar, diese drei Gleichnisse sind eigentlich ein Gleichnis. Und zwar, der gute Hirte, der das verlorene Schaf sucht und dann heimbringt auf seinen Schultern, das ist der Herr Jesus. Er ist der gute Hirte. Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Und dann die Lampe, die die dunklen Ecken des Hauses erhellt, so dass man die verlorene Drachme findet, das ist ein Hinweis auf den Heiligen Geist, der eben Licht hineinbringt, indem er überführt und Licht in die Finsternis hineinbringt. Und dann der Vater steht bereit. Das ist ein klarer Hinweis auf Gott, den Vater. Und so zeigt der Herr Jesus in Lukas 15 mit diesem dreifältigen Gleichnis eben das Wirken Gottes in der Errettung. Und natürlich macht eben Gott das an allen Menschen, aber nicht alle Menschen nehmen das an. Und darum lesen wir auch in Römer 2, Vers 4 einen schweren Vorwurf. Der Apostel Paulus sagt in Römer 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum deiner Güte, seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Buße ist eben das Zusammenbrechen vor Gott, das Bereuen der Sünde. Und das kann bis zu Tränen gehen, aber wird auch errettet ohne Tränen. Ja, das Empfinden der Sünde ist natürlich im Grad unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber es braucht die Buße und wirkliche Umkehr und Reue über vergangene Sünden. Und da heißt es also, dass Gottes Güte ist, die zur Buße leitet. Wir kämen nicht von uns aus zur Buße. Und dann heißt es Vers 5, nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen, aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Also, ein Mensch kann diesen Zug des dreieinen Gottes ständig widerstehen, 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 bis er schließlich verloren geht. Aber dann eben nicht, weil der Herr ihn nicht gewollt hätte, sondern weil er nicht wollte. Es wird klar gesagt, dein Starrsinn, dein unbußfertiges Herz. Und damit macht er alles schlimmer. Er häuft damit Zorn auf. Wir gehen weiter in Johannes 16, Vers 12. Danke. Noch vieles habe ich euch zu sagen. Und dabei gab es jetzt nur noch diesen kurzen Gang durch die Gassen Jerusalems im Schein des Vollmondes runter ins Kidron-Tal, dann über den Kidron zum Garten Gethsemane und nachher sollte dann die Verhaftung kommen. Aber der Herr hat noch ganz vieles zu sagen. Nun, er sagt, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Nicht nur, weil die Jünger jetzt an diesem Abend nach dieser ganzen Passafeier schon sehr, sehr müde waren. Und sie gingen aus dem Obersaal raus und die Unterweisung geht weiter mit dem Weinstock und so weiter. Nein, es war einfach noch zu früh. Sie konnten das noch nicht aufnehmen. Und so kann ein Gläubiger eben nicht alles miteinander aufnehmen. Es braucht eine Entwicklung, ein Wachstum. Aber hier ist es so, dass der Herr sagt, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was ihr hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen empfängt und euch verkündigen wird. Dann sagte Herr Jesus, also es wird ganz viel Unterweisung kommen, von der ihr bis jetzt gar nichts gehört habt. Und wo finden wir diese Leitung in alle Wahrheit? Das sind all die Offenbarungen, die Gott dann ab Pfingsten mit dem Kommen des Heiligen Geistes den Aposteln und neutestamentlichen Propheten mitgeteilt hat. Wir haben diese Tage auch schon Epheser 3 offen gehabt, wo es ging um das Geheimnis. Das Geheimnis des Christus. Und da geht es um die Gemeinde, den Leib Christi. Und Paulus sagt, das war im Alten Testament und von Ewigkeit her in Gott verborgen. Aber jetzt ist es geoffenbart worden. Ich lese nochmals Epheser 3, Verse 4 und 5. Woran ihr im Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt. Wenn man Epheser 2, 11 bis 22 liest, dann merkt man, oh, der Apostel Paulus, der versteht diese Gedanken und ewigen Pläne Gottes. Und dann sagt er Vers 5, dass in anderen Geschlechtern oder Generationen den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist. Also man kann das nirgends im Alten Testament nachlesen. Wie es jetzt offenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist oder in der Kraft des Geistes. Ja, also jetzt im Gegensatz zu früher ist dieses Geheimnis offenbart worden. Allein in den Paulusbriefen finden wir 8 Geheimnisse. Und alle hängen zusammen mit diesem ewigen Ratschluss Gottes im Zusammenhang mit der Gemeinde. Aber es gibt im Neuen Testament noch mehr Geheimnisse. Aber diese Fülle hat der Heilige Geist inspiriert in den 21 Briefen des Neuen Testaments. Und dann sagt der Jesus, und zusätzlich wird er das Kommende verkündigen. Und das ist ein Hinweis auf die Abfassung der Offenbarung als einziges vollständig prophetisches Buch im Neuen Testament. Und ist das nicht interessant? Wir haben doch schon gesehen in Johannes 14, da hat der Herr Jesus die Evangelien angekündigt, in Vers 26. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Da geht es nicht um die neuen Dinge, sondern um das, was er sie gelehrt hat in diesen 3 Jahren, die vergangen sind. Und das finden wir in den 4 Evangelien. Und dann in Apostelgeschichte 15 haben wir gesehen, der Heilige Geist wird Zeugen. Johannes 15, Vers 26, Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Und der Heilige Geist hat das Buch, die Apostelgeschichte, inspiriert, und das ist das Zeugnis, das missionarische Zeugnis der ersten Christen von 30 bis 62 nach Christus. Genau 30 Jahre. Und das folgt eben auf die vier Evangelien. Das kann man sagen, das ist eigentlich der zweite Teil des Neuen Testaments. Und dann kommt eben der dritte Teil, 16 Vers 13. Der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Das sind die Briefe. Und dann am Schluss das Kommende, die Offenbarung. Und so haben wir im Neuen Testament also vier Teile. Wir können sagen, der erste Teil, die Erinnerung an die Worte des Herrn. Apostelgeschichte, das Zeugnis. Die Briefe, die Wahrheit. Die Offenbarung, das Kommende. Und wie ist das eigentlich mit dem Alten Testament? Das Alte Testament ist dreigeteilt. Und zwar in Lukas 24 sehen wir das sehr schön. Der Herr öffnet das Alte Testament den Emmaus-Jüngern und wir finden in Kapitel 25, er sagt diesen Jüngern, und er sprach zu ihnen, o ihr unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus, der Messias, dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und dann, und von Mose und von allen Propheten anfangend, und dann geht er noch weiter, ist nicht fertig, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Da finden wir schon einen Hinweis auf die Dreiteilung des Alten Testaments. Und zwar im Judentum nennt man das Alte Testament Tanach. Und zwar ist das eben eine hebräische Vorliebe, dass man neue Wörter erfindet, indem man immer den ersten Buchstaben eines Wortes nimmt. Torah heißt Gesetz. Also wir nehmen das Wort T. Und dann Propheten heißt Neviim. Das beginnt mit N. Also setzen wir T, N. Und dann der dritte Teil heißt die Schriften. Ketuvim. Und wenn vorher ein Vokal ist, dann weicht man das auf und sagt dann nicht Ketuvim, sondern Chetuvim. Ja. Und das gibt also T, N, Ch. Und da setzt man einfach zwei Vokale ein, A, A, und dann gibt es Tanach. Das heißt also Gesetz, Propheten und Schriften. In Lukas 24 spricht der Herr Jesus zu den Aposteln. Ich lese 24, 44. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und den Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen. Ja, da steht aber im Gesetz, dann Propheten und noch Psalmen. Das hat einen guten Grund, weil die Ketuvim beginnen normalerweise mit dem Buch der Psalmen. Darum, wenn der Herr sagte, die Psalmen, meint er die Ketuvim. Diese Dreiteilung, Gesetz, Propheten, Schriften, sehen wir da auf unserem Schema. Und jetzt ergänzen wir das Alte Testament durch das Neue Testament. Denn danach durch, in Israel würde man erklären, wenn man mit Juden spricht, der Brit Chadasha, der Bund, der Neue, das ist das Neue Testament. Und Der Brit Chadasha besteht eben zuerst aus den vier Evangelien, die Erinnerung, und dann das Zeugnis, die Apostelgeschichte, und dann die Wahrheit, die Briefe, und dann die Offenbarung. Und am Schluss der Offenbarung steht, wer jetzt noch etwas hinzufügt, eine weitere Offenbarung, den wird Gott von den Plagen hinzufügen, die im Buch der Offenbarung geschrieben sind. Also, natürlich bezieht sich das auf die Offenbarung, aber die Offenbarung ist eben das Buch, das diese Siebenerteilung abschließen muss. Das Kommende. Und noch etwas Wunderbares. Was steht eigentlich im Zentrum? Nicht wahr? Die Zahl 7 erlaubt, dass es eine Mitte gibt. Das ginge bei 6 nicht. Das ist man im leeren Raum. Ja, das sind die Evangelien. Und das ist der Höhepunkt der Heilsgeschichte. Und zwar, Gott, der Sohn, kommt in diese Welt. Das Wort wird Fleisch und wohnte unter uns und offenbarte den dreieinen Gott. So dass er sagen konnte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist gewaltig, das ist wirklich der Höhepunkt. Und in diesem Höhepunkt haben wir dann den Höhepunkt, das Erlösungswerk von Golgatha. Beschrieben in allen vier Evangelien am Schluss. Und dann die Auferstehung. Und das wird vor uns stehen in aller Ewigkeit. Auch in der himmlischen Herrlichkeit. Das ganz im Zentrum unseres Glaubens. Und wenn ich sage, im Zentrum unseres Glaubens, das spielt nicht aus. Man sollte nur, also oft sollte man nur die Evangelien allein lesen und nicht die Briefe. Nein, wir können nämlich die Evangelien nicht wirklich gut verstehen, wenn wir die Briefe nicht haben. Und übrigens kann man die Evangelien und die Briefe nicht gut verstehen, wenn wir nicht die Tora haben und die Propheten und die Schriften und die Offenbarung. Es braucht alles, aber die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit und wir sehen das Wort Gottes so abgeschlossen und es ist vollendet. Keine Hinzufügung mehr. Und darum war das eben ein Problem, als Muhammad kam in Arabien und sagte, jetzt kommt das Siegel auf die Offenbarung von dem Taurat und dem Injil. So reden sie über das Alte Testament, nennen sie Torah, Taurat, und Injil heißt Evangelium, da meinen sie das Neue Testament. Taurat und Injil. Ja, der Koran sei das Siegel, der Abschluss, also Nummer 8. In Offenbarung 22 hat aber Johannes schreiben müssen, inspiriert durch den Heiligen Geist, die Worte Gottes, und das ein halbes Jahrtausend vorher, wer hier noch etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch stehen. Das haben nicht wir erfunden. Das steht so in der Bibel. Damit muss man sich auseinandersetzen. Auch als Muslim. Ja, und viele Muslime haben das gemacht. Und sie haben erkannt, dass der Jesus der Bibel, dass das der Erlöser ist und der Glaube an ihn rettet und rettet allein. So, jetzt ist 8:15, wir machen Pause, eine Viertelstunde und dann noch eine halbe Stunde weiter.